Der Stefan hat gestern noch eine Märtyrergeschichte erzählt und ich will noch eine hinzufügen. Etwas, was ich gelesen habe in einer, ich glaube, es war im amerikanischen Charisma, ich kann mich gar nicht mehr genau erinnern. Und zwar, es liegt schon eine Weile zurück, vielleicht ein Jahr oder so, oder sogar etwas länger, ich weiß nicht. Da war es in den Medien, dass eine Reihe von Männern, Mitarbeiter von einer humanitären Hilfsorganisation vom IS ermordet wurde, enthauptet wurde. Ich glaube, es waren 12 Männer oder so. Und da war das Bild da von den, wie sie da alle standen oder knieten. Und in ihren orangen Overalls und hinter jedem stand dann ein IS-Soldat mit dem Messer. Und das war in den Medien, aber was nicht in den Medien war, in den weltlichen Medien, war der Hintergrund. Ich weiß nicht, wer das recherchiert hat und wie das alles rausgekommen ist, auf jeden Fall. Sagen wir mal 12, ich bin nicht genau sicher, 12 Männer, 11 davon sind Christen gewesen, die in einer humanitären Hilfsaktion gearbeitet haben dort. Und der 12. war ein Einheimischer. Und das war ihr Übersetzer und ihr Helfer. Der ist gar kein Christ gewesen, aber diese 11 sind Christen gewesen. Und dann sind diese IS-Leute zu ihnen gekommen, also dass sie gefangen genommen haben und haben gesagt, morgen ist der Tag. Und morgen müsst ihr euch entscheiden und entweder ihr sagt euch los von eurem Glauben an Jesus oder wir werden euch enthaupten. So, die hatten eine Nacht Zeit zu überlegen. Ja. Und das Ding ist, am nächsten Morgen, als die Stunde war, wo sie dann also ihre Antwort geben mussten, alle 12 haben gesagt, ich glaube an Jesus. So, dieser eine, der gar kein Christ war, hat eine Nacht überlegt, und hat offensichtlich das Leben dieser 11 Männer gesehen und hat verstanden, das ist echt, was die haben. Ja. Und alle 12 haben gesagt, ich glaube an Jesus. Ja. Powerful, powerful. Ja. Okay, jetzt gehen wir ins Wort. Und heute ganz anders als gestern und vorgestern, da habe ich euch sehr gedehnt und herausgefordert. Hat sich jemand so empfunden, ja? Genau so war es gemeint. Gut, aber heute ganz anders. Und ich will über ein Gebot sprechen, ein Gebot Jesu, das sehr wenig beachtet wird, über das wenig gepredigt wird. Und doch kenne ich kein Gebot, das eine größere Auswirkung hat auf unsere persönliche Beziehung zu ihm. Und das ist Johannes Kapitel 17, Vers 24. Und Jesus betet dort zum Vater und sagt, Vater, ich will, dass die du mir gegeben hast, dass sie bei mir sind, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Das ist der Wille Jesu, sagst du, wieso Gebot? Jesus sagt, ich will das. Und alles, was Gott will, ist sein Gebot. Auch wenn da nicht das Wort Gebot steht, ja, sondern hier ist ganz klar ausgedrückt, das ist ein Verlangen, dass wir bei ihm sind. Er sehnt sich nach Gemeinschaft, er sehnt sich nach Nähe, er sehnt sich nach Beziehung. Ja, und das Wort Gottes macht ganz klar, obwohl wir alle gleich geliebt sind, wir sind nicht alle gleich nah am Herrn dran. Da gibt es Unterschiede. Wenn es keine Unterschiede gäbe, dann warum sagt Jakobus, komm näher? Wenn wir alle so nah dran sind am Herrn, wie man nur dran sein kann, dann warum sagt er, naht euch zu Gott? Dann macht dieses Wort keinen Sinn. Ja? So egal, wo wir jetzt sind, wir können offensichtlich noch näher kommen an sein Herz. Und er lädt uns ein und er hat dieses Verlangen, dass wir bei ihm sind. Weil nur dann kann etwas ganz, ganz Wichtiges passieren, was für ihn extrem wichtig ist. Nur dann sind wir in der Lage, seine Herrlichkeit zu sehen. Jesus will, dass wir seine Herrlichkeit sehen. Das will er. So, vielleicht sitzt hier jemand und sagt, in meinem Leben habe ich noch nicht darüber nachgedacht, was das bedeuten soll, die Herrlichkeit Jesu zu sehen. Und ich kann mir nichts vorstellen, wie das funktionieren soll. Also, das sagt mir überhaupt nichts. Ich kann damit gar nichts anfangen. Ja? Aber immerhin, du bist Kind Gottes, wie wir gesungen haben. Du gehörst zu Jesus. Und wenn er sagt, ich will, dass du meine Herrlichkeit siehst, dann kannst du und solltest du reagieren. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, aber ich will seine Herrlichkeit sehen. Weil ich gehöre ihm. Ich bin dafür geschaffen, seinen Willen zu tun. Sein Wille ist mein Wille. Wenn er will, dass ich seine Herrlichkeit sehe, dann will ich auch seine Herrlichkeit sehen. Und dann fangen wir an, wie Mose zu beten. Zeig mir deine Herrlichkeit. Und je mehr wir darüber nachdenken, umso mehr Sinn macht das Ganze und wir können vieles aus der Bibel holen, was uns unterstützt in dieser ganzen Sache. Und dann verstehen wir immer klarer, worum es bei dieser Sache geht. Ja. Warum will Jesus, dass wir seine Herrlichkeit sehen? So, ich zeige dir hier, wie man mit Text arbeitet. Du musst Fragen stellen. Wenn ich frag, bleib dumm. Sesamstraße. Ja? Du musst Fragen stellen an den Tipp. So, Jesus will, dass du seine Herrlichkeit siehst. Warum soll ich seine Herrlichkeit sehen? Nun überleg einmal. Wir sind so geschaffen. Wir können nicht lieben, was wir nicht kennen. Das gibt es nicht. Ja? Jemand schwärmt ja von einem wunderbaren Urlaubsland und das ist so schön da und das ist paradiesisch und wunderbar. Und du sagst, und wie oft warst du schon da? Noch nie. Ja, was weißt du über das Land? Gar nichts. Sag, hallo, du spinnst. Du kannst dich von etwas schwärmen, was du gar nicht kennst, was dir nicht real ist. Das gibt es nicht. Wir können dieses wichtigste Gebot in unserem Leben, wir sollen den Herrn, unser Gott, lieben von ganzem Herzen, mit aller Kraft, mit all unserem Verstand, mit unserer Seele, mit allem, was in uns ist. Wir können dieses Gebot nur erfüllen, wenn wir ihn kennenlernen, sein Wesen, sein Charakter. Und das ist seine Herrlichkeit, die Fülle seiner wunderbaren Eigenschaften, das beschreibt oder das wird beschrieben mit diesem Wort Herrlichkeit. Die Herrlichkeit Gottes ist die Summe seiner Eigenschaften, sein unbeschreiblich herrliches Wesen, was so anders ist als alles andere, was es sonst gibt. Und Gott will, dass wir ihn lieben und darum müssen wir ihn sehen, darum müssen wir ihn kennenlernen. Ihn als Person in seinem Wesen, in seinen Eigenschaften, in seinem Charakter. Und darum war das so ein großes Anliegen von Paulus. Ja. Ich will, dass sie ihn erkennen. Ja. Weil alles hängt davon ab. Leidenschaft, Hingabe, auch Leidensbereitschaft, bevor wir ein bisschen gehört haben. Das hängt alles ab von: Wie sehr erkennen wir ihn, wie wichtig und wie kostbar ist er uns geworden? So, wir sind auf einer Reise und wir entdecken sein Wesen, sein Charakter. Und das hat zur Folge, dass wir in unserer Hingabe, in unserer Sehnsucht, in unserer Leidenschaft nach ihm zunehmen und klarer und entschiedener werden. Paulus redet von der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi. Nichts ist größer als das, die unübertreffliche Größe der Erkenntnis Christi. Und er sagt, weil er die geschmeckt hat, hat er alles andere aufgegeben, alles andere losgelassen, alles andere weggeworfen. So, er hat nicht gesagt, Gott hat zu mir geboten, gib alles auf, lass alles los, schmeiß alles weg, alles, was dir vorher wichtig war. Nein, er hat Jesus gesehen in seiner Herrlichkeit und hat gesagt, um da drin zu bleiben, um Christus zu gewinnen, werfe ich das alles weg. Das war kein Opfer. Ja? Vielleicht seine theologischen Kollegen haben gestaunt. Was, deine ganzen Diploma hast du alle in die Mülltonne gekloppt? Ja? Bist du verrückt? Ja, für die ist es unvorstellbar, so ein Opfer zu bringen. Paulus sagt, Opfer? Das ist Dreck. Ich bin froh, dass ich das los bin. Das war kein Opfer, das ging ganz leicht. Ich bin froh, dass ich das alles loslassen konnte. So erweckt Gott in uns Hingabe. So erweckt Gott in uns eine Bereitschaft, ihm konsequenter und entschiedener nachzufolgen. Wie jemand einmal gesagt hat, wenn einem Hund einen Knochen wegnehmen willst, halt ihm ein Kotelett hin. Verstehst du? Der Hund ist klug genug, den Unterschied zu sehen zwischen dem abgenagten Knochen, auf dem man seit Wochen rumkaut und es kommt doch nichts mehr bei rum, ja, und dem saftigen Stück Fleisch, wo noch alles dran ist. Der lässt ganz schnell den Knochen los und greift nach dem Fleisch. Und so erweckt Gott in uns Hingabe und Leidenschaft und Bewunderung und Begeisterung und Willigkeit, ihm immer konsequenter und entschiedener nachzufolgen. Und darum sagt Jesus, ich will, dass sie meine Herrlichkeit sehen. Verstehst du, warum dieses Gebot so wichtig ist für unsere Liebesbeziehung zum Herrn, zum Wachsen in der Beziehung mit ihm? Ja. Und doch, du hörst so wenig darüber. Ja. So. Wenn wir das geklärt haben, ja. Gott will, dass wir uns seine Herrlichkeit sehen. Wir fragen, warum will er denn das? Dann kriegen wir diese Gründe, die ich jetzt genannt habe. Dann kommen wir zu der entscheidenden Frage. Ja, wie sehen wir seine Herrlichkeit? Und das ist schon der zweite und letzte Punkt in meiner Botschaft. Die ist noch nicht fertig, aber es gibt nur diese Punkte. Mehr gibt's nicht. Ganz einfach. Wie sehen wir die Herrlichkeit Jesu, die Herrlichkeit unseres Herrn? Für die Jünger ist das einfach, die damals mit ihm gelebt haben. Johannes 1, Vers 14, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Sie lebten mit ihm, sie haben ihn gesehen. Sie haben das vor Augen gehabt. Ja. Und bitte achte darauf, wie dieser Gedanke dann weitergeht. Im übernächsten Vers, hier heißt es, wir haben diese Herrlichkeit gesehen, voller Gnade und Wahrheit. Und dann geht es im Vers 16 weiter, dieser Gedanke. Und aus seiner Fülle haben wir empfangen Gnade um Gnade. Siehst du den Zusammenhang? Sie haben die Herrlichkeit gesehen und haben verstanden, das ist unser, das gehört uns. Wir sind berufen zur Erlangung der Herrlichkeit. Das, was wir da sehen, soll in unser Leben hineinkommen. Und das, was sie gesehen haben und wussten, dass es ihr ist, deswegen konnten sie es nehmen. Aus seiner Fülle, die Fülle der Herrlichkeit, die sie gesehen haben, haben sie dann genommen, Gnade um Gnade. Du kannst nur nehmen, was du erkennst, was dir gehört. Wenn du im Airport stehst und das Paket, das Gepäckband rollt da vorbei, du wartest auf deinen Koffer. Ich weiß nicht, ob du auch dieses Gefühl kennst. Alle greifen ihren Koffer und du stehst da und die Leute werden immer weniger und zum Schluss stehen da noch 5 Leute und du denkst, meine Güte, schon wieder mein Koffer nicht mitgekommen. Das ist ein schreckliches Gefühl, ja. Aber dann kommt er da. Halleluja. Und was machst du? Das ist dein Koffer, den greifst du. Der gehört dir, du weißt, dass du den nimmst. Und wenn jemand anders nach dem Koffer greift, sorry, das ist meiner und du nimmst ihn. Du nimmst, was dir gehört. Mit aller Selbstverständlichkeit. Du fragst nicht, Entschuldigung, hätten Sie was dagegen, wenn ich meinen Koffer nehmen würde? Du nimmst ihn, weil er deiner ist. Fertig, aus. Da bist du nicht in falscher Demut. Ach, ich hätte gerne und wäre das möglich vielleicht? Würden Sie das erlauben? Du greifst deinen Koffer, der ist deiner und fertig, aus. Du kannst beweisen, dass er dir gehört, weil du kannst erklären, was da drin ist. Neulich ist mein Koffer nicht mitgekommen. Und dann wurde gefragt, ja, was ist denn da drin? Und ich konnte genau sagen, was da drin ist. Das war interessant. Und als erstes habe ich erwähnt, da ist eine dicke, große Bibel drin. Und da war eine Radiojournalistin, die machte Interviews, wie der Service so bei der Deutschen Bahn funktioniert, wenn Leute ihr Gepäck verloren haben und ihr Gepäck wiederkriegen. Und ich stand da und die hörte zu. Und dann sagte er, ich möchte ein Interview machen, ich habe gerade gehört, ihr Gepäck, und da ist eine Bibel drin. Wie kommt denn, dass da eine Bibel drin ist? Und dann hatte ich schon gleich eine Gelegenheit, über Jesus zu reden. Und ich habe ihr gesagt, die Bibel, das ist Gottes Wort, und es gibt handfeste Beweise, die beweisen, dass es Gottes Wort ist. Haben sich jemand damit beschäftigt? Nein, sage ich. Ich sage, dann wird's aber Zeit. Was, stellen Sie mal vor, ich hätte recht. Stellen Sie sich vor, es ist wirklich so, dass die Bibel Gottes Wort, da haben Sie schlechte Karten. Und das war alles im Interview. Ich glaube, das haben sie rausgeschnitten. Aber immerhin, diese Frau hat etwas gehört vom Evangelium. Und alles nur, weil sie fand es merkwürdig, dass jemand, wenn er vom Inhalt seines Koffers redet, als erstes die Bibel erwähnt. Fand sie irgendwie komisch. Ja? So, der Herr hat das einfach arrangiert. Ja? Aber der Punkt war der Koffer, nicht wahr? Es ist meiner. Und den nehme ich und der gehört mir. Wir sehen seine Herrlichkeit und wenn wir begreifen, wir sind berufen zur Erlangung seiner Herrlichkeit, dann weiß ich, seine Demut gehört mir, seine Barmherzigkeit gehört mir, seine Hingabe an den Vater gehört mir, seine Bereitschaft zu kämpfen für die Wahrheit, das gehört mir. Du musst es sehen, nur das, was du siehst, wirst du ergreifen. Verstehst du, wie wichtig das ist, seine Herrlichkeit zu sehen? Und Paulus erklärt, wie sehen wir seine Herrlichkeit? 2. Korinther 3, 18. Mit aufgedecktem Angesicht schauen wir alles seine Herrlichkeit an. Durch den Geist, durch den Heiligen Geist geschieht es. Der Heilige Geist zeigt uns die Herrlichkeit Jesu. Es ist der Heilige Geist, der Geist, der die Augen unseres Herzens auftut, der Geist der Weisheit und der Offenbarung. Und wie tut der Heilige Geist das? Anhand und mittels des Wortes Gottes. Nicht indem wir unsere Augen zusammenkneifen und versuchen, irgendwelche charismatischen bunten Bildchen vor unseren Augen uns vorzustellen. Nein, er benutzt das Wort. Er nimmt das Wort und macht das Wort lebendig und macht das Wort zu einer Realität in unserem Herzen, dass es dort hell leuchtet und dass es uns prägt und dass es uns fasziniert. Das ist, was der Heilige Geist tun will. Und wir sollen lernen, mit dem Heiligen Geist zu kooperieren und mit ihm zusammenzuarbeiten. David hat gebetet, eines habe ich gebeten vom Herrn und danach trachte ich. Was war das eine? Die Schönheit des Herrn anzuschauen. Das war das eine, was ihm wichtig war. Nichts anderes war ihm wichtiger als das. Die Schönheit des Herrn anzuschauen. Unsere deutschen Bibeln sagen Lieblichkeit, aber dieses Wort wäre viel, viel besser übersetzt mit Schönheit. Die Schönheit des Herrn anzuschauen. Das war Davids Verlangen. Und er hat nicht gesagt, darum habe ich gebeten und jetzt bin ich gespannt, ob der Herr das Gebet erhört. Mal gucken, wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Er hat gesagt, danach habe ich gebetet. Dafür habe ich gebetet. Und jetzt richte ich mein Leben ein. Ich suche danach. Ich trachte danach. Ich dokumentiere mit meinem Leben, dass das mir wirklich wichtig ist. Er lebt einen Lebensstil des Trachtens, des Suchens, des Forschens, des Grabens und beweist damit, wie ernst es ihm ist mit dieser einen Sache. Und bei diesem eines habe ich erbeten, muss ich immer gleich an Maria denken und Martha. Weil da kommt das wieder vor. Eines ist nötig. Ja? Martha war um vieles besorgt. Und Maria ließ sie wirtschaften und saß vor den Füßen, zu den Füßen Jesu, schaute ihn an und saugte alle die Worte auf, die aus seinem Mund kamen. Und Jesus sagt, eines ist nötig. Und Maria hat das gute Teil erwählt. Viele Christen glauben, das, was am wichtigsten ist, ich soll jetzt dienen, ich soll jetzt arbeiten für den Herrn, ich brauche jetzt irgendwelche Beschäftigungen, christliche Aktivitäten, ich soll rausgehen und missionieren oder ich soll mitarbeiten in der Gemeinde, ich soll einen Dienst entwickeln und so weiter. Das ist alles Unsinn. Das Erste, was uns aufgetragen ist, in seine Gegenwart zu kommen, ihn zu kennen, von ihm geprägt zu werden, weil ein Dienst, der nicht von ihm kommt, der nicht seinen Geruch hat, der nicht seinen Geschmack hat, der nicht sein Wesen trägt, ist wertlos. Da können wir die richtigen Dinge tun, die richtigen Dinge sagen, aber das ist alles wertlos, weil es aus uns kommt, aus unserer Weisheit, aus unserer Kraft, aus unseren Ideen, aus unseren Überlegungen. Aber das Einzige, was die Menschen brauchen, ist Gott. Sie müssen mit Gott in Berührung kommen. Sie müssen ihn sehen, sie müssen ihn erkennen. So wie dieser Mitarbeiter offensichtlich Jesus in diesen 11 Männern gesehen hat. Auf eine solche Art und Weise, dass er gewusst hat, das, was die leben, ist real. Das ist nicht ein Märchen aus dem Orient von vor 2000 Jahren, an was die glauben, das ist real. Und das ist, was es braucht. Und Menschen müssen mit der Realität Gottes in Berührung kommen. Und das ist Christus in uns. Das ist sein Wesen, das hervorkommen soll. Und deswegen wird unser Gebet sein: Herr, hilf mir, dass ich mit meinen alten Eigenschaften nicht ein Hindernis bin, dass sie dich nicht erkennen können in mir. Wir haben einen Schatz. Den tragen wir in uns und das ist die Herrlichkeit Gottes. Das ist Christus in uns. Dieser Schatz ist in uns. Aber dieser Schatz soll hervorkommen. Der soll ungehindert hervorstrahlen und leuchten. Und dafür müssen ein paar Dinge umgebaut werden in uns, nicht wahr? Und wir sehen durch den Heiligen Geist die Herrlichkeit Christi. Und wir entwickeln einen Lebensstil, der es dem Heiligen Geist möglich macht, der ihn nicht behindert. Er will viel mehr als wir selber, dass wir diese Herrlichkeit sehen. Aber er braucht unsere Kooperation. Und wir wollen uns motivieren, wir wollen lernen, einfach fokussiert zu sein, sagen, das ist, worum es in meinem Leben wirklich geht. Eine wunderbare alttestamentliche Parallelstelle zu Johannes 17, 24 wäre Jesaja 33, 17. Deine Augen werden den König schauen in seiner Schönheit. Und hier wieder, das hat eine dramatische Auswirkung. Sehen werden sie ein weithin offenes Land. Kein Gefängnis, kein enger Raum, wo man sich nicht bewegen kann, wo keine Freiheit ist. Ein weithin offenes Land. Und das offene Land sehen wir, wenn wir Jesus sehen. Die Freiheit kommt, wenn wir Jesus sehen. Und wir sollen uns danach ausstrecken, ihn zu sehen. David kannte dieses Geheimnis. Und er betet. Psalm 17, Vers 15. Ich werde schauen dein Antlitz in Gerechtigkeit, an deinem Anblick mich sättigen, wenn ich erwache. Er hat diese Erfahrung gehabt, immer und immer wieder. Das, was er im Geist dort sieht, das sättigt ihn, das stärkt ihn, das berührt ihn, das baut ihn auf, das füllt ihn. Okay, jetzt wollen wir ein bisschen noch genauer das erkunden. Ja, wie schauen wir denn die Herrlichkeit Jesu? Wie kann man auf Jesus sehen? Hebräer Kapitel 12. Dort werden wir aufgefordert, hinzusehen oder eigentlich wegzusehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, welcher die Schande nicht achtete, die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Und jetzt kommt's, Vers 3. Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, auf dass ihr nicht ermüdet, indem ihr in euren Seelen ermattet. Wieder ist hier dieser Zusammenhang. Wir sehen etwas und etwas passiert in uns. Wir sehen Jesus und wir werden stark. Wir werden nicht ermatten, wir werden nicht ermüden, ja, sondern wir werden gestärkt werden und wir entwickeln diese wunderbare christliche Tugend, Geduld, dieses Ausharren. Okay, aber wie funktioniert das? Betrachtet den. Wie kann man Jesus betrachten, wenn er nicht da ist, wenn wir ihn nicht sehen können? Dieses Wort betrachten bedeutet etwas wieder aufs Neue erwägen, neu überdenken, denken an. Wir betrachten Jesus, indem wir über ihn nachdenken, ihn erwägen. So betrachten wir Jesus. Und wenn wir das verstehen, dass die Evangelien Heiliggeist gemalte Porträts sind von Jesus, dann schauen wir da hinein, nicht um irgendwelche Fakten in erster Linie zu lernen, sondern wir schauen dort hinein, um das Wesen Jesu kennenzulernen, um ihn zu sehen in seiner Einzigartigkeit. Es gibt noch andere Porträts in der Bibel, aber die Evangelien sind so das, glaube ich, größte und wichtigste. Es gibt noch andere, zum Beispiel 1. Korinther 13. Die Beschreibung der Liebe, das ist Jesus. Es beschreibt Jesus. Das ist sein Wesen. So sieht seine Liebe aus. Ja. Und Offenbarung Kapitel 1, ein Porträt von Jesus. Ich lese mal ab Vers 10. Johannes schreibt hier, ich war am Tag des Herrn im Geist, und ich hörte hinter mir eine laute Stimme wie eine Posaune, welche sprach, was du siehst, schreibe in ein Buch und sende es an die 7 Versammlungen nach Ephesus, nach Smyrna, nach Pergamos, nach Thyatira, nach Sardes, nach Philadelphia und nach Laodicea. Und ich wandte mich um die Stimme zu sehen, welche mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich 7 goldene Leuchter. Und inmitten der 7 goldenen Leuchter einen gleich dem Sohn des Menschen, angetan mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand und an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme. Und er hatte und seine Füße gleich glänzendem Kupfer, als glühten sie im Ofen, und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne, und aus seinem Mund ging hervor ein scharfes, zweischneidiges Schwert, und sein Angesicht war wie die Sonne leuchtet in ihrer Kraft. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. So überwältigend war das. Also viel, viel intensiver und kräftiger, als er das mit diesen Worten hier beschreiben kann. Und er fiel wie tot zu seinen Füßen. Und er legte seine Rechte auf mich und sprach, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Und ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Zeitalter zu Zeitalter und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. So, was wir machen können, wir können diese Passage und andere Passagen, die Jesus beschreiben, nehmen und dann mit diesem Wort umgehen, wie Gott uns geboten hat, mit dem Wort umzugehen. Nicht nur zu lesen und zur Kenntnis zu nehmen, habe ich verstanden, Informationen gespeichert, abgehakt, nächster Punkt. Nein, wir bleiben dabei, wir bedenken, wir erwägen, wir betrachten, wir beschäftigen uns damit und wir machen sicher, der Heilige Geist ist da und er ist bei uns und er ist unser Lehrer, und wir demütigen uns und sagen, öffne mir die Augen, zeige mir, was das bedeutet. Und dann kommen wir an solche Dinge wie die Augen wie Feuerflamme. Wow, was ist das? Das ist die heilige Eifersucht Gottes. Die sagt, ich will dich und ich will dich ganz. Das ist das, was Paulus sagt. Ich will nicht, dass ihr Gemeinschaft habt mit den Dämonen. Weil das ist schrecklich für mich, wenn ich das sehe, dass ihr Gemeinschaft habt mit Dämonen, und ihr solltet doch mich haben und in mir volle Genüge haben. Wie kann es sein, dass ihr eure Lust befriedigt in Gemeinschaft mit diesen finsteren, hässlichen Gestalten, die mich alle hassen? Ich will nicht, dass ihr Gemeinschaft habt mit den Dämonen. Und viele Gemeinden haben ein Riesenproblem. Viele Männer in vielen Gemeinden haben ein Riesenproblem mit Pornografie. Warum ist das so? Weil da keine feurigen Prediger sind, die in diesem Geist sprechen. Ich will nicht, dass ihr Gemeinschaft habt mit den Dämonen. Die nicht erklären, da ist diese heilige Eifersucht, diese Leidenschaft. Ich will dich ganz, ich habe dich erlöst, dass du nicht mehr deine Knie beugen musst vor dem Teufel, dass du keine Gemeinschaft mit ihm haben musst, dass du nicht mehr dich besudeln lässt von ihm, von seinem Dreck. Dafür habe ich dich erlöst. Und wieso gehst du wieder zurück? Wenn das gepredigt würde in den Gemeinden, dann würde bald fertig sein mit Pornografie. Aber weil die Furcht des Herrn, weil die Eifersucht Gottes nicht verkündigt wird, deswegen ist es eine Seuche, die immer mehr um sich greift und immer mehr Männer lähmt und Ehen besudelt und Männer verkrüppelt und Männer behindert, in ihren Dienst zu kommen, in ihre Verantwortung zu kommen, in das hineinzukommen, was Gott für sie hat. Wenn wir die heilige Eifersucht Gottes sind, das Feuer in seinen Augen, dann kommt Ehrfurcht in unser Herz. Heilig werde dein Name. Gib mir Kraft, gib mir Eifer, gib mir Motivation, rein zu leben, total glasklar, rein zu leben für dich. Und dann lesen wir so eine Passage, ein zweischneidiges Schwert aus seinem Mund. Und wir begreifen, genau das brauchen wir. Wir sagen, wow, das ist die Antwort für meine Halbherzigkeit, für meine Kompromisse. Das ist die Antwort. Und wir reißen uns das Hemd auf. Hier ist mein Herz. Lass das Schwert gehen durch mein Herz hindurch. Dringe durch bis auf den letzten Grund. Trenne Seele und Geist. Sei ein Richter mit einem scharfen Schwert. Ein Richter der Gedanken und Gesinnungen, der Motive in meinem Herzen. Wir begehren Jesus, das Wort Gottes, als Richter zu haben. Weil wir verstehen, das ist unsere einzige Hoffnung, dass er in uns sein Werk tut. So. Es geht nicht darum, irgendwie eine Passage zu lesen, zur Kenntnis zu nehmen. Es geht darum, dass diese Passage durch den Heiligen Geist lebt in uns und in uns arbeitet und uns verändert und uns prägt. Und deswegen werden wir mehr tun, als einfach nur irgendwie so lustlos und formal halber, damit wir wieder abhaken können. Okay, ich habe mein Kapitel gelesen. Ja, nein, wir verbringen Zeit mit einem Vers. Wir denken darüber nach, wir leben mit dem Wort Gottes, so wie Gott es gesagt hat. Der neue Bund ist, das Wort wird auf die Tafel unseres Herzens geschrieben. Und ich betone das immer sehr, sehr viel. Gott schreibt auf unser Herzen. Aber das hat auch etwas mit uns zu tun. Derselbe Gott, der gesagt hat, ich werde meine Gebote auf euer Herz schreiben, derselbe hat auch gesagt, schreib meine Gebote. Du schreib auf die Tafel deines Herzens. Und wenn du dann bei David liest, meine Zunge ist der Griffel eines Schreibers, dann kriegst du Offenbarung, wie schreibt man denn auf das Herz? Indem du redest, indem du sprichst, indem du erklärst, mit Zuversicht, mit Hingabe, mit Sehnsucht, mit Glauben, mit Dankbarkeit, mit Erwartung. Du erklärst Gott, was er dir gesagt hat, was die Wahrheit ist. Was ist, was dir gehört oder was du tun sollst, du redest von dem Wort Gottes zu Gott. Und so schreibst du auf dein Herz. Das ist, wie man schreibt. Meine Zunge ist der Stift, mit dem geschrieben wird. Und wir schreiben auf die Tafel unseres Herzens. Und deswegen verbringen wir Zeit mit dem Wort in der Gegenwart Gottes. Nicht als Pflicht, ja, ein Christ muss seine stille Zeit machen. Wir haben zwar keine Ahnung, warum und es ist auch langweilig, aber das muss man halt, das gehört dazu. Nein, wenn ich verstanden habe, was meine Berufung ist, wenn ich verstanden habe, worum es geht, dann will ich das, dann suche ich das, dann brauche ich das, dann weiß ich das. Da kommt mein Leben heraus. Aus nichts anderem kommt mein Leben. Und ich gebe mich dem hin, Halleluja. Nicht, weil ich muss, weil ich will. Weil er ist mein Vorbild. Er ist mein Gebieter, er ist mein König, er ist der Herr. Und er hat gesagt, ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein. Wie können wir das denn tun? Nur indem er in uns Heiligkeit wirkt. Wir können doch nicht aus uns heilig werden. Wie soll denn das funktionieren? Unmöglich. Aber er wirkt es in uns. Das ist die gute Botschaft. Das ist das Evangelium. Oh, Halleluja. Was für eine Gnadenbotschaft. Hebräer am letzten. Vers 20. Der Gott des Friedens, der den großen Hirten der Schafe aus den Toten heraufgeführt hat, durch das Blut eines ewigen Bundes unseres Herrn Jesus, vollende euch in allem Guten, damit ihr seinen Willen tut. Und jetzt kommt's. Indem er in uns schafft, was vor ihm wohlgefällig ist. Erst wenn du verstehst, dass jedes Gebot Gottes eine Verheißung ist. Jedes Gebot bedeutet, ich wirke das in dir, ich helfe dir, ich gebe dir meine Gnade, so zu leben, wie ich dir geboten habe, dass du leben sollst. Erst wenn du das begreifst, kommst du aus dem Gesetz raus. Aus der alttestamentlichen Mentalität und du kommst in die Freiheit der Gnade. Es ist Gott, der in mir wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist. Nicht ich muss versuchen, irgendwie heilig zu sein, sondern ich werfe mich in seine Arme und sage, ich kann das nicht. Und ich bin auch nicht beauftragt, das überhaupt zu versuchen. Habe ich ja lang genug versucht, habe ja gemerkt, je mehr ich versuche, umso schlimmer wird's ja mit mir. Ja? Ja? Schon mal gemerkt, aus eigener Kraft Sünde zu überwältigen, die Sünde ist immer stärker. Ja? Und je mehr wir versuchen, gegen die Sünde zu kämpfen, umso mehr erleben wir, die ist stärker. Das ist nicht der Weg. Der Weg ist, uns ihm hinzugeben und ihm Raum zu machen und ihm zu erlauben, in uns sein Werk zu tun. Das ist die Kraft des Heiligen Geistes, das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat mich frei gemacht. Nicht ich habe es versucht und irgendwann hätte ich es beinahe geschafft. Er hat mich freigemacht, weil in mir ein stärkeres Gesetz wohnt als das Gesetz der Sünde. Er wirkt es in uns. Halleluja. Das ist die gute Botschaft. Das ist, warum es frohmachende Botschaft heißt. So, wir wollen Zeit verbringen mit dem Wort. Wir wollen dem Heiligen Geist erlauben, in uns einfach dieses Bild zu malen von Jesus, von seiner Einzigartigkeit, von seiner unvergleichlichen Art und Weise. Halleluja, Halleluja. Oh, lass uns mal etwas Schönes lesen, was Maria gesagt hat. Sie beschreibt, bevor der Dienst von Jesus überhaupt losgeht, bevor überhaupt alles beginnt, prophetisch im Heiligen Geist, sie beschreibt seinen Dienst. Wie würdest du in zwei Sätzen den Dienst von Jesus beschreiben? Hör mal, was sie sagt. Lukas 1, 49, nächsten Verse. Denn große Dinge hat der Mächtige an mir getan und heilig ist sein Name und seine Barmherzigkeit ist von Geschlecht zu Geschlecht über die, welche ihn fürchten. Er hat Macht geübt mit seinem Arm. Er hat zerstreut, die in der Gesinnung ihres Herzens hochmütig sind. Er hat Mächtige von Thronen hinabgestoßen und Niedrige erhöht. Hungrige hat er mit Gütern erfüllt und Reiche leer fortgeschickt. Was für eine Beschreibung des Dienstes Jesu. Wäre dir sowas eingefallen? Mächtige vom Thron gestoßen? Was sind die Mächtigen? Das ist der Teufel und die finsteren Mächte. Die hat er vom Thron gestoßen. Das ist das Wesen seines Dienstes. Und auch hier wieder, wenn es auch mit den Worten nicht direkt genannt wird, aber immer diese gewaltige Kombination zwischen Güte und Strenge oder Löwe und Lamm, ja, Barmherzigkeit und Klarheit und Entschiedenheit. Hungrige hat er mit Gütern gefüllt und Reiche leer fortgeschickt. Er hat die zerstreut, die in der Gesinnung ihres Herzens hochmütig ist. Das ist diese zweifache Art, wie Gott Menschen begegnet. Es gibt zwei Arten, wie Gott mit Menschen umgeht. Den Stolzen widersteht er. Er hört nicht mal ihre Gebete. Er wendet sich ab. Er hat keine Gemeinschaft. Während sein Herz voller Liebe ist, das dürfen wir nie vergessen. Sein Herz ist voller Liebe für den Stolzen. Aber er zeigt seine Liebe nicht in Form von Gemeinschaft und Wertschätzung und Liebkosung und Trost und Freundlichkeit und Zärtlichkeit. Er zeigt seine Liebe. Sie ist da, aber er zeigt sie nicht. Ist das Gott? Kann das sein? Das ist, was die Bibel sagt. Er widersteht dem Stolzen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Das ist diese einzigartige Kombination Löwe und Lamm. Ja. Und Jesus konnte so zugewandt sein und so hingegeben und so willig und so bereit zu helfen, wenn der Bedürftige in einer zerbrochenen, demütigen Haltung zu ihm gekommen sind. Nicht einen hat er weggeschickt, nicht einen hat er irgendwie abgewiesen. Denk an diese Szene, da kommt er, ich glaube, war aussätzig, jedenfalls ein Kranker, kommt zu ihm und er hat gesehen, Jesus tut Wunder. Und er kommt zu ihm und er sagt, Herr, du kannst mich heilen, wenn du willst. Er kannte Jesus nur sehr oberflächlich und hat nur gesehen, Jesus tut Wunder. Aber er hat das Herz von Jesus nicht gesehen. Er hat gesagt, du kannst, wenn du willst, aber ich weiß nicht, ob du willst. Und wie stark und wie barmherzig und wohlwollend und freundlich ist seine Antwort. Und so klar, kein theologischer Diskurs. Ich will, sei geheilt. Halleluja. Ich will. Merkt ihr das für alle Zeit? Ich bin ein wohlwollender Gott. Ich will. Und jetzt sei geheilt. Halleluja. Gott will. Oh, Halleluja. Aber Leute, die ihm dumm kamen, die Fragen gestellt haben, nicht um zu lernen, sondern Fragen, um ihn auszuhorchen, Fragen, um etwas zu finden gegen ihn. Mit denen ist er so abweisend gewesen und so klar. Er war nie verwirrt, er war nie im Unklaren. Er hat nicht gedacht, oh, da kommen die Pharisäer, guck, die wollen jetzt auch lernen, die stellen auch Fragen. Ist ja interessant, na dann kann ich mich endlich mal mit ihm beschäftigen, kann ihm ein bisschen was erklären. Er hat ihnen gar nichts erklärt. Überhaupt nichts. Hat er den Tempel gereinigt und alle haben sich verwundert, weil das war eine Revolution. Das stand sicherlich auf der ersten Seite in der Zeitung. Das war keine Sache am Rande irgendwie. Und dann kommen sie zu ihm und sagen, in welcher Vollmacht tust du das? Und er sagt, das sage ich euch gerne. Aber vorher möchte ich euch etwas fragen. Die Taufe vom Johannes. Was hat denn das jetzt mit dem Tempel zu tun? Nee, die Taufe vom Johannes. War das von Gott oder hat Johannes sich das selber ausgedacht? Und da waren sie gefangen. Und sie haben das ganz schnell realisiert, dass sie gefangen waren. Eine einzige Frage offenbart ihr korruptes Herz. Da braucht es nicht einen zweistündigen Vortrag. Eine Frage und ihr korruptes Herz ist offenbar. Und sie haben überlegt, wenn wir sagen, Taufe Johannes war vom Himmel, dann wird er sagen, ja, und warum habt ihr euch nicht taufen lassen? Wenn sie aber sagen, die Taufe von Johannes, das hatte Johannes sich selber ausgedacht, dann haben sie die Leute gegen sich, weil alle Leute haben gewusst, Johannes war ein Prophet. Johannes war von Gott gesandt. So, wie immer sie antworten würden, sie waren gefangen. Und dann dachten sie, ach, clever, sagen wir, das wissen wir nicht. Und Jesus sagt einfach, dann sage ich euch auch nicht, aus welcher Vollmacht. Diese Weisheit, das ist so etwas Geniales. Und wenn wir Menschen helfen wollen oder lernen wollen, Menschen zu helfen, wir müssen diese Kunst lernen, Fragen zu stellen, die Sache auf den Punkt bringen. Die Kunst lernen, Fragen zu stellen. Und nicht, Gott fragt niemals, um fehlende Informationen einzuholen. Gott fragt, um Herzen zu offenbaren. Damit Menschen eine Chance haben, Buße zu tun, umzukehren und zu sagen, was ist das für eine korrupte Art zu denken und mit einem wahrhaftigen Gott umzugehen. Und Herr, hilf du mir, gerade zu werden aus meinen krummen Wegen. Dass diese Weisheit von Jesus, die du in vielen Beispielen siehst, die ist einfach so atemberaubend und so unvergleichlich. Nirgendwo gibt es so etwas, nirgendwo sonst. Und diese total ausgewogene Mischung aus Löwe und Lamm. Ja, wir können auch manchmal Löwe sein, aber leider oft an der falschen Stelle. Ja. Und dann, wo wir mal Löwe sein sollen, da sind wir Lamm. Alles durcheinander bei uns. Aber bei Jesus war das immer im Platz, immer zur richtigen Zeit. Er wusste ganz genau, wann der Löwe brüllen musste und wann das Lamm ganz soft kommen musste. Halleluja, Löwe und Lamm, das ist Jesus. Das gibt es nirgendswo. Geht durch alle Personen der Weltgeschichte, Philosophie, Literatur oder sonst irgendwas. So etwas gibt es nicht. Das ist einzigartig. Entweder gibt es da die Softies oder es gibt die Machos, aber diese Kombination Löwe und Lamm, und zwar an der richtigen Stelle, das gibt es nirgendwo. Das ist Jesus. Darum singen wir einzigartig, unübertroffen. Keiner kommt ihm gleich. Da war so eine Autorität in seinem Wesen. Oh, da gibt es eine fantastische Szene im Film Ben-Hur, in der Originalfassung, nicht diese neue Version, die wirklich ekelhaft ist und die alles vermasselt. Weißt du, Ben-Hur, hast du schon mal gesehen, Ben-Hur? Ja? Vorspann mal darauf achtet, bevor der Film losgeht. A Tale of the Christ. Eine Erzählung vom Christus. So fängt der Film an. Schon mal gesehen? Ja, das habt ihr nicht gesehen. Ihr wart immer gespannt auf das Wagenrennen. Das geht um Christus, der ganze Film, obwohl er nur 4 oder 5 Mal vorkommt. Es geht um ihn und welche Kraft er hat, Menschenherzen zu beeindrucken und zu verändern. Und eine Szene ist mir so hängen geblieben. Und also ich kann mir nicht anders erklären, der Drehbuchschreiber, der muss Jesus gekannt haben. Sonst kann man so eine Szene sich nicht ausdenken. Da ist Ben-Hur dann in Ketten schon und sie werden in einer langen Reihe durch die Wüste geschleift und sind jetzt verurteilt, ihr Leben auf einer Galeere als Sklaven, als Ruderer da zu verbringen. Und sie müssen erstmal durch die Wüste marschieren bis zum Meer und auf diesem Weg sterben schon viele, wie so ein richtiger Todesmarsch. Ja. Und dann machen sie irgendwo Halt, wo eine Oase war oder wo Wasser war und so. Und Ben-Hur war schon völlig am Ende und er war entkräftet und er lag da im Sand. Und die anderen kriegten alles zu trinken und dieser Soldat hatte den Ben-Hur sowieso schon auf dem Kicker. Und da ist Ben-Hur im Staub und ist schon fast am Sterben. Und dann siehst du Jesus von hinten kommen. Siehst nie sein Gesicht, nur von hinten. Und er beugt sich runter zu ihm in den Sand und er gibt ihm mit seiner Schöpfkelle zu trinken. Und dann siehst du das Gesicht von Ben-Hur, wie er aufschaut in das Gesicht von Jesus. Und du siehst an seinem Gesicht, dass er etwas absolut Einzigartiges sehen muss. Die ist so genial gemacht. Guckt euch das nochmal an. Und da ist dann dieser gemeine Soldat, der die Sklaven da durch die Wüste führt und am liebsten will, dass sie jetzt schon alle verrecken, ja. Und er hatte ja den Ben-Hur auf dem Kicker. Und dann sieht er wie Jesus, du siehst Jesus von hinten, Ben-Hur da unten und den Soldaten da vorne, den hast du in der Kamera dann so über die Schulter von Jesus, ja. Und er sieht, was Jesus macht mit Ben-Hur und gibt ihm zu trinken. Und er ist total böse und aggressiv. Ich hab gesagt, der nicht! Du siehst, sein ganzer Hass irgendwie wird ausgedrückt in seinem Gesicht. Und dann steht Jesus auf und schaut ihn an. Du siehst Jesus nicht. Du siehst ihn ja von hinten. Aber du siehst die Irritation und die Verunsicherung und die Unfähigkeit, irgendwie auf das zu reagieren, was er in Jesus sieht. Und dieser starke Mann ist auch einmal völlig schwach und unsicher und kann Jesus nicht angucken, guckt weg und wir ziehen weiter. Eine fantastische Szene, die einfach so ausdrückt, was für ein Mann er war, was für eine Autorität er war, wie beeindruckend er als Persönlichkeit war. Da war er der Löwe gegenüber diesem Legionär. Wow! Und leider, weil wir nicht ins Wort zu tief gegangen sind und weil wir den Heiligen Geist nicht echt gesucht haben als unseren Lehrer, deswegen kursieren so viele falsche Ideen über Demut. Und die Leute verstehen Demut als etwas Schwächliches, als etwas Verachtenswertes, als etwas, was nicht besonders wichtig ist. Der Teufel hat uns alle belogen. Geh über einen christlichen Büchertisch. Es gibt 3, 4 vernünftige, brauchbare Bücher über Demut und tausende von Büchern über Heilung und Wohlstand und wie du glücklich werden kannst und wie du erfolgreich werden kannst und wie alles wunderbar in deinem Leben passieren kann. Aber das, was das Allerwichtigste ist, komm zu mir und lern von mir. Ich bin demütig, sanftmütig. Das interessiert uns nicht. Warum? Weil der Teufel uns belogen hat und hat gesagt, Demut, du, wenn du wirklich demütig wirst, du wirst hier plattgefahren über in diesem Leben wie eine Briefmarke, wenn alle über dich hinwegwalzen und du bist der ewige Loser und du wirst nie Glück haben, es wird nie gut funktionieren, weil alle machen dich platt und wer möchte das schon? Der Teufel belügt uns. Als ich ganz junger Christ war, ich hatte Jesus erlebt, wie er gekommen ist und in dieser Nacht die Ketten zerrissen hat. Ich habe einen mächtigen, kettenzerreißenden, teufeleinschüchternden Jesus gesehen. Wow! Und dann kam ich in diese Gemeinde und ich sah die Leute. Mein erster Gottesdienst und mein erstes Gebet, als ich das alles gesehen habe. Ich war einfach so schockiert. Ich dachte, ist das hier ein Trauerverein oder was ist das hier? Die machten so würdige, aber traurige, leere Gesichter. Und das war alles so, ich habe mich gefragt, kennen die diesen Jesus, der letzte Nacht gekommen ist, der die Ketten zerrissen hat? Kennen die, haben die den je gesehen? Wenn ja, dann warum sind das solche traurigen Gestalten? Und das hat mich geleitet zu meinem ersten Gebet am Sonntagmorgen in der Baptistengemeinde. Am 24. November 1974. Mein erstes Gebet werde ich nie vergessen. Für mich still, es war nicht laut, still. Herr, wenn es irgendwie möglich ist, lass mich nicht so werden wie diese Leute, bitte. Das war mein erstes Gebet am Sonntagmorgen. Und ich werde es nie vergessen, der Pastor hat mir vorgeschwärmt von dem demütigsten Mann der Gemeinde. Und dann habe ich ihn kennengelernt. Ich hatte keine Offenbarung, ich habe das nie ernst genommen studiert, das, was ich heute predige, das kannte ich alles nicht. Aber ich hatte Jesus schon ein bisschen erlebt. Und als mein Pastor sagte, das ist der demütigste Mann in der Gemeinde. Und ich schaute mir den an. Er sagte, kann nicht sein, unmöglich. Ich weiß nicht, was mit dem los ist, was sein Problem ist. Aber das ist nicht die Demut Christi. Der war so zaghaft, so scheu, so hat so mit ganz leiser Stimme gesprochen und immer auf seine Schuhe geschaut und ich dachte, was ist das? Das ist doch nicht Demut. Das kann doch nicht sein. So ist nicht Jesus. Ich kann doch nicht am Ende meines Glaubenslebens so ein Waschlappen sein. Sorry. Ja, der Bruder versteht, was ich meine. Er ist schon lange im Himmel und der ruft ganz laut: Amen. Ich war völlig getäuscht, ich war irritiert, ich war verblendet. Ich habe eine religiöse Idee von Demut bekommen. Das stimmt in mir überein. So, das ist kein Problem jetzt. Er sagt, ich war ein Waschlappen. Demut ist Stärke aus Abhängigkeit. Gott ist mein Vater, Gott ist mit mir. Wenn ich will, ich kann rufen, da kommt eine Legion Engel und wird hier mal aufmischen alles. Ich bin nicht schwach, ich bin nicht alleine, ich bin nicht hilflos, ich bin nicht ein Würmchen, was jetzt plattgewalzt wird, ja, sondern ich bin in Herrschaft, ich bin in Kontrolle, weil er in Kontrolle ist und ich vertraue mich ihm an. Ja, es ist stark, es hat etwas mit Beziehung zu tun, es hat was mit Wahrhaftigkeit zu tun, es ist nichts Lasches. Und das muss unbedingt kommen, dass wir die Offenbarung bekommen über die Schönheit der Demut Jesu. Weil wenn wir das sehen, kommt Verlangen, Gott, mach mich so. Seine Demut gehört mir. Was sagt Kolosser? Kolosser Kapitel 3. Nachdem wir gelehrt worden sind, Dinge zu töten in uns und Dinge abzulegen, dann heißt es im Vers 12, zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut. Das sind die Eigenschaften Christi und die gehören dir und die können wir anziehen. Und vorher müssen wir Dinge ablegen, weil das passt nicht zusammen. Die Unreinheit und die Unzucht und die böse Begierde und all diese Dinge. Und dann Demut und Sanftmut. Dazu sind wir gerufen. Das gehört uns. Aber wenn wir keine Wertschätzung haben, wenn wir keine Bewunderung haben von der Demut Christi, wer wird sich dafür interessieren? Wer wird sich in der Schlange anstellen und sagen, dafür nehme ich was auf mich, das will ich haben, das suche ich. So, wir brauchen Offenbarung vom Heiligen Geist über wie Jesus ist. Halleluja. Und deswegen schätze ich den Film Ben-Hur so, nicht wegen des Wagenrennens, sondern weil dort etwas von Christus gezeigt wird, was ich in keinem anderen Film bis jetzt gesehen habe. Beeindruckend, bewundernswert, erstrebenswert, herrlich, fantastisch. Das ist Jesus. Halleluja. 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 Und seine Hingabe an den Vater, seine Bereitschaft, in allen Situationen den Willen Gottes zu tun, sogar wenn er wusste, das bringt ihm wieder Ärger, das bringt ihm Probleme, das bringt ungemütliche Situationen, das kreiert wieder neue Konflikte. Das war nie seine Idee. Ich tue den Willen Gottes, solange es mir nicht schadet. Sondern er war hingegeben, den Vater durch Gehorsam zu verherrlichen. Und wenn der Vater ihm Dinge geben, er hat doch gewusst, als der Vater sagt, jetzt schafft da mal Ordnung im Tempel, stoß die Tische um, schrich die Tiere aus. Hat er nicht gewusst, das bringt Ärger? Hat er nicht gewusst, das ist eine Revolution, die hat es noch niemals in Israel gegeben? Das wird auf der ersten Seite der Zeitung stehen und die Leute werden ihn dafür verachten. Hat er das nicht gewusst? Natürlich hat er das gewusst. Aber er hat nie bedacht, was die Konsequenzen seines Handelns für ihn sein würden. Er hat immer nur gesagt, ich tue allezeit, was dem Vater gefällt. Und wenn es ihm Probleme bringt, zum Schluss hatte sein Gehorsam ihm den Tod gebracht. Ja. Hat nie versucht, irgendwie so einen Kompromiss zu finden. Ja, den Willen Gottes schon, aber vielleicht doch irgendwie so, dass es nicht unbedingt wieder ein Skandal wird. Ja. Der Mann mit der verdorrten Hand da in der Synagoge. Ja. Und Jesus hat sofort die Situation gecheckt, hat doch gesehen, die Pharisäer, die dahinter saßen. Warum saßen der zufällig in der ersten Reihe? War das Zufall? Die haben den von der Straße geholt, die haben ihm vielleicht noch ein paar Euro in die Hand gedrückt, sagt, Kotte, kommst du mal in den Gottesdienst, wir haben was Besonderes für dich. Und haben ihn da vorne hingesetzt, damit er gleich vorne da saß in der ersten Reihe und Jesus ja ihn sehen würde mit der verdorrten Hand, weil sie hofften darauf, er würde heilen am Sabbat. Und sie saßen da und er sah die Bosheit in ihren Herzen. Aber da war das Erbarmen da und die Bereitschaft, diesem Mann zu helfen. Der hätte doch sagen können, ein Zettel während der Predigt zuschieben. Bruder, sieh mich nach dem Gottesdienst in der Sakristei. Wäre doch cool gewesen. Hinten nachher, kleines Gespräch zu zweit beim Tee und Heilung und alles ist gut und der Mann ist geheilt. Jesus hat gewusst, er soll ihn heilen. Und das sollte live im Gottesdienst geschehen, im Angesicht seiner Feinde. Und er würde ihm jetzt Munition liefern, ihn noch mehr zu hassen. Er würde ihm noch mehr Gelegenheit geben, noch entschiedener ihre Mordpläne gegen ihn zu spinnen. Das ist doch Wahnsinn. Jeder menschliche Verstand hätte gesagt, also wenn die Jünger jetzt, wie so wie wir, ja, seine Berater gewesen wären, Jesus, merkst du, was hier losgeht? Vorsichtig, ja, hier geht gleich eine Bombe hoch. Bitte bedenke, jetzt brauchen wir Weisheit. Und wenn religiöse, seelische Christen Weisheit meinen, dann meinen sie Menschenfurcht und Menschengefälligkeit. Und ihr Tarnbezeichnung für das ist Weisheit. Wie schrecklich. Darum ist auch Weisheit nicht so populär. Wenn wir verstehen, was Weisheit ist, wir würden ganz andere Sehnsucht nach Weisheit entwickeln. Wow. Und Jesus sagt, steh auf. Und die Leute schon, ja, jetzt haben wir ihn. Noch 3 Sekunden und die Sache ist gelaufen. Ja. Und er konfrontiert sie in ihrer Bosheit und ihrer Religion, die nur sich selber vergöttern will, aber die nicht Menschen helfen will. Er konfrontiert sie mit ihrer eigenen Härte und mit ihren eigenen Kompromissen. Wenn es um deinen Ochsen geht und der in den Brunnen will, natürlich holst du ihn raus, sogar am Sabbat. Du Heuchler. Wow, hat er sie dort konfrontiert. Da war der Löwe wieder da. Das ist Jesus. Wenn wir unseren Kindern und den jungen Leuten diesen Jesus zeigen würden, die würden sagen, wow, das ist unser Held. Che Guevara ist eine Null gegen das. Da würden die ihre Poster runterreißen von Che Guevara oder was weiß ich, was da, Jimi Hendrix oder was die sich da an die Wand hängen. Wenn die Jesus als den Mann wirklich sehen würden, ohne Angst, mit Hingabe, mit Leidenschaft, mit Kühnheit, der die Mächtigen vom Thron stoßt, sagen, wow, das ist ein Mann, das ist unser Held. Und das ist, was es braucht, ihr Lieben. Und erstmal müssen wir mehr in das hineinkommen und dann das verkündigen. Und dann werden die jungen Leute sagen, okay, da geht's lang, das ist es. Könnte nicht noch einmal, wie in den 70er Jahren, in der Hippie-Bewegung, könnte nicht noch einmal eine Jesus-Revolution stattfinden und Hunderte und Tausende von jungen Leuten den Plunder dieser Welt wegwerfen und sagen, wir haben Jesus gesehen, den Mann Gottes, den Helden, den Retter. Wir folgen ihm nach und machen sich Jesus-Poster an die Wand und holen sich eine Bibel und lernen Gott kennen und werden Jünger Jesu. Könnte sowas nicht noch einmal passieren? Ja, der Abfall ist im Gange, aber der Abfall bezieht sich auf die Frommen, die schon Jesus erkannt haben und jetzt lieber ihre religiösen Lügen vorziehen. Der Abfall bezieht sich nicht auf die Ungläubigen. So, wenn ein Abfall stattfindet, damit ist nicht gesagt, dass sich noch einmal eine Erweckung kommen kann unter den jungen Leuten. Und es braucht Vorbilder. Keine Kriecher, keine Softies und auch keine Machos, sondern dieses Löwe und Lamm. Und ich glaube, besonders wir Männer sind gefragt, weil das ist der Schlüssel. Christliche, hingegebene Frauen, die prophetisch sind, die beten und dann noch klasse aussehen. Das Land ist voll davon. Aber wo sind die Männer, die stehen? Das ist, was es braucht. Und wie werden wir Männer, indem wir Jesus sehen? Wir werden das, was wir anschauen. Deswegen sind viele das, was sie sind, weil sie sich so viel Quatsch anschauen. So viel Trash, so viel Soaps und so viel Ekelhaftes und dummes Zeug. Darum sind sie so in diesem Zustand. Du wirst das, was du anschaust. Wir schauen Jesus an und wir werden verwandelt in dasselbe Bild. Halleluja, wie es vom Geist geschieht, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Das ist unsere Berufung, das ist unser Ziel. Und je mehr wir das anstreben, umso größer wird unsere Autorität werden. Das heißt, unsere Fähigkeit, Menschen für Gott zu beeinflussen. Es sind nicht nur die Predigten, das muss erst einmal unser Wesen werden. Das ist die Herausforderung. Das gilt auch für die Schwestern natürlich, nicht nur die Männer. Das ist unsere Herausforderung, dass das ganze Wesen Christi in uns hervorkommt. Und es kommt durch Anschauen. Anschauen, schätzen, bewundern, begehren, empfangen. Das ist das Programm in Kurzform. Anschauen, bewundern, begehren, empfangen. Das ist es. Und dazu sind wir gerufen und das ist der Auftrag, den wir haben, das Wort Gottes zu benutzen, um Jesus zu sehen in seiner Einzigartigkeit, in seiner Schönheit, in seinem Eifer, in seiner Hingabe an den Vater, in seiner Autorität, in seiner Stärke. Halleluja, Halleluja. Halleluja. Ich schlage vor, dass wir beten und sagen, Herr, ich will mehr Zeit investieren und ich will entschiedener sein. Und das Ziel meiner Zeit ist nicht, Herr, gib mir noch schnell was, heute Abend ist Hauskreis und da brauche ich irgendwie noch ein Konzept oder sowas. Das ist nicht der Grund, warum wir Gott suchen. Wir suchen ihn, weil wir ihn sehen wollen, weil wir verändert werden wollen. Oh, Halleluja. Heiliger Geist. Der Geist der Weisheit, der Geist der Offenbarung, der Geist, der uns Jesus zeigt. Du bist gekommen, um Jesus zu verherrlichen. Oh, wir danken dir, dass du das tun willst in unserem Herzen. Oh, wir geben uns dir hin. Wir streben danach, entfache ein tieferes Verlangen. Mach diesen kleinen Funken zu einer lodernden Flamme, eine Sehnsucht. Ich möchte Jesus sehen. Ich will ihn erkennen, wie er wirklich ist. Frei von allen religiösen Klischees, ihn sehen in seiner Einzigartigkeit. Und du bist gekommen, Heiliger Geist, um Jesus zu verherrlichen. Und wir wollen mit dir kooperieren. Wir wollen dir Raum geben. Und wir wollen dir Gelegenheit geben, dass du das tun kannst, was du so gerne tust. Jesus in seiner Herrlichkeit uns zeigen, uns vor Augen zu malen. O wunderbarer Heiliger Geist, hilf, dass wir fokussierter leben. Hilf, dass wir mehr einfach Zeit investieren und dir Gelegenheit geben, die Augen unseres Herzens zu öffnen und ihn zu sehen, den König in seiner Schönheit. Und dann in die Freiheit zu kommen, in die Weite zu kommen. O Halleluja, wunderbarer Heiliger Geist. Wir wollen eine tiefe Freundschaft mit dir. Wir wollen dich nicht beleidigen, betrüben, behindern, dämpfen, aufhalten, einsperren. Wir wollen, dass du dein Werk tun kannst an unseren Herzen. Zeige uns den König in seiner Schönheit und verändere uns in dieses Bild. Wir bitten dich. Und wir wollen lernen, wie David, nicht nur das einmal kurz zu beten, sondern dann einen Lebensstil zu entwickeln, wo du das tun kannst. Das ist dein Verlangen. Danke, danke für deine Gnade, dass wir alle wachsen können, dass wir alle neue Dimensionen der Herrlichkeit erlangen können, dass wir Teilhaber der Herrlichkeit Christi werden können, dass wir lernen können, uns zu laben an der Herrlichkeit Gottes, davon gesättigt zu werden und immer mehr den Dreck dieser Welt zu verachten und zu meiden, weil wir ihn durchschauen, weil wir wissen, wo das herkommt, weil wir wissen, wo uns das hinbringt, weil wir wissen, dass uns das alles andere als gut tut. Und wir sagen, nein, dafür ist mein Leben mir zu schade. Ich bewahre mich rein und ich werde nicht auf das Unreine schauen. So wie du gesagt hast, rührt Unreines nicht an und ich werde euch annehmen. Und wie du gesagt hast, wendet eure Augen ab von den Scheusalern. Herr, wir wollen auf dich sehen. Und verändert werden, die auf dich sehen, werden strahlen vor Freude. Und das ist, was wir wollen, Jesus, dass wir dich sehen und dass du unsere Freude wirst. Wie Bach, Jesus, meine Freude, hat er gedichtet, hat diesen Song geschrieben. Jesus, meine Freude, das soll unser Teil werden. Dafür geben wir uns hin und wir lernen, fokussiert zu leben. Danke für deine Gnade, dass du uns erinnern wirst, dass du uns helfen wirst und wo wir wieder in alte, ausgetretene Pfade kommen wollen und wo wir uns wieder dem Müll und dem Dreck und dem Unrat zuwenden wollen dieser Welt, wo du uns sagst, halt, stopp, du bist gerufen für was anderes. Du bist gerufen, die Herrlichkeit zu erlangen. Halleluja, wir danken dir so sehr für das Vorrecht, dass wir dir gehören dürfen, dass wir Kind Gottes sein dürfen, dass wir berufen sind, in sein Bild umgestaltet zu werden, dass wir privilegiert sind, den Lebensstil des Himmels zu lernen. Halleluja, oh danke für die große Gnade, wir preisen dich. Halleluja, Amen, Amen, Halleluja, Halleluja. Seid gesegnet.